Moderation zu Referat. Und ich möchte Sie in 20 Minuten vertraut machen mit einigen wichtigen Eckwerten des dänischen Modells, der dänischen Praxis. Es ist nicht nur einfach ein Modell, es ist eine gut verankerte Praxis im Bereich der Gesundheitsversorgung von alten Menschen, von pflegebedürftigen Personen. Und der Hintergrund dessen, was ich Ihnen erzähle, ist vielfältig. Wir haben uns in der Fachgruppe Langzeitpflege des Decknetzes schon intensiv mit Dänemark beschäftigt. Wir waren mal in 2014 auf einer Studienreise, 3 Tage in Dänemark, und haben mit verschiedensten Leuten gesprochen. Wir haben uns auch sehr vertraut gemacht mit den Arbeiten von Cornelia Heinze. Die möchte ich hier auch hervorheben. Cornelia Heinze ist eine deutsche Publizistin und eine der wenigen, vielleicht sogar die einzige, mindestens die einzige, die wir kennen, Publizistin, die sich vertieft mit vergleichenden Studien beschäftigt, die der Langzeitversorgung in skandinavischen Ländern verglichen mit Deutschland, Schweiz, südeuropäischen Ländern, eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die sie leistet. Sie finden auch einen großen Text von ihr, einen längeren Text auf der Denknetzeit. Sie hat diesen Text geschrieben für den VPD und das Denknetz. Ich gebe den mal in Zirkulation. Können Sie auch einen Blick darauf werfen, das ist auf unserer Seite verfügbar. Und dann noch eine Schrift, eine Darstellung, die ich sehr instruktiv finde, von Martin Dichter im Pflegewiki, das kennen Sie vielleicht, dieses Wikipedia für den Pflegebereich. Er hat 2007 eine vergleichende Literaturarbeit gemacht zu der dänischen Versorgung, und die ist sehr gut, man kann sehr gut lesbar, auf etwa 5 Seiten kann man hier noch einmal die wichtigsten Informationen vorfinden. Nun, und bevor ich jetzt mit Dänemark starte, die Kernthese, die wir haben in unserer Arbeitsgruppe und mit der wir auch das dänische Beispiel unter die Lupe genommen haben, die Kernaussage lautet hier, man kann nicht nicht pflegen. Sie kennen vielleicht den Spruch von Paul Watzlawick, einem Kommunikationsforscher, man kann nicht nicht kommunizieren. Auch wenn ich jetzt eine Minute hier stehen würde und nichts sagen würde, das würde für Sie Botschaften erzeugen. Sie würden sich fragen, ist der krank? Hat das eine Bedeutung, dass er jetzt schweigt oder was auch immer? Also auch das Schweigen ist eine Art von Kommunikation. Und auch das Nichtpflegen heißt eben, dass etwas geschieht. Nämlich Menschen, die nicht gepflegt werden, es aber benötigen, die überlässt man ihrem Elend. Und in Gesellschaften mit einer guten Grundlage, materiell, Wohlstand etc., ist das unerträglich. Das ist unerträglich natürlich für die Betroffenen, aber auch für die Menschen, die mit diesen Leuten da konfrontiert sind. Und deshalb findet sich in der Regel dann doch immer irgendjemand, der betreut und pflegt. Und damit sind wir wieder beim Votum von Monika Stocker von heute Morgen, oder? Es geht eben gar nicht, dass man nicht pflegt, sondern die Frage ist, macht man es gut oder schlecht? Das ist die Frage. Das heißt auch, es gibt keine billige Lösung. Wer die Vorstellung hat, man könne dann insgesamt in gesellschaftlicher Gesamtbetrachtung sparen, der täuscht sich, es geht nicht. Man kann nur die Belastungen verschieben, manchmal sind Belastungen auch mit Geld verbunden und manchmal sind Belastungen halt vor allem mit Arbeit verbunden und psychischer Last auf Angehörigen. Das sind so die großen Verschiebungsbereiche, die wir haben, aber sparen können wir nicht wirklich. Und das heißt, es ist doch viel gescheiter, gute Lösungen zu bauen, als jetzt in diese Kostengeschichte einzusteigen. Am Schluss, am Ende des Tages, gibt es kein Sparen. Ich werde Ihnen zeigen, dass das nicht einmal stimmt ganz. Es stimmt, wenn man es nämlich gut macht, ist es am Schluss auch günstiger. Aber man sollte nicht mit dieser Idee hineinsteigen. Dann hat man schon einen Fehler gemacht. Es darf am Schluss günstiger sein, weil es sehr gut ist und weil das, wenn es gut ist, auch viel verhindert, was man schon kurativ bearbeiten und behandeln muss. Aber das sollte ein nachgelagerter Effekt sein, den wir gerne nehmen, aber das sollte nicht die Motivation sein. Und gut heißt, das war unsere Ausgangsfrage, alle Pflegebedürftigen erhalten die für ihre Situation optimale Unterstützung und alle Angehörigen können ihren eigenen Lebensansprüchen weiter nachgehen. Also diese beiden Ziele müssen in Verbindung gedacht werden. Nun hat Cornelia Heinze eine Sache untersucht, die unglaublich illustrativ ist für diese Aussage, man kann nicht nicht pflegen. Sie hat das ganz einfach gemacht. Sie hat die Geburtenraten der Länder zusammengetragen und beobachtet. Das sollte eigentlich hier irgend so was wie ein... Ah ja. Beobachtet, dass seit so Beginn der 90er Jahre sich zwei Ländergruppen bilden. Vorher war die Grundtendenz war sinkende Geburtenrate, unter anderem deshalb, weil Frauen endlich auch in breiten Schichten begonnen haben, ihre Lebensperspektiven als vollwertige Mitbeteiligte an der Gesellschaft einzufordern und sich nicht mehr reduzieren zu lassen auf eine Rolle in der Familie, hat hier eine wichtige Rolle gespielt, aber auch finanzieller Druck, also dass man eben immer mehr Leute, in mehr Haushalten mehrere Leute auch verdienen müssen. Und dann hat es eine Aufteilung gegeben und interessanterweise sind die Länder, von denen wir denken, die haben doch so gerne Kinder, oder? Ich meine, die Spanierinnen und Spanier und die Portugiesinnen und die Italienerinnen und Italiener, die sind ja völlig kindervernarrt. Aber in Wirklichkeit sind das die Länder, die heute deutlich tiefere Geburtenraten haben als die anderen Länder. Cornelia Heinze sagt hier Länder mit servicebasierten Care-Systemen, also öffentlichen Einrichtungen, die eben die Sorgearbeit hier im Zusammenhang mit Kindern unterstützen. Und unten, das sind die Länder mit familienbasierten Care-Systemen, was Sie geschildert haben heute Morgen. Man überlässt es den einzelnen Haushalten, Familien, Angehörigen, Netzwerken und dann wird es sehr schwierig. Und wenn man das bei Kindern verfolgt, dann sieht man, dass die Menschen in diesen Systemen hier beginnen, sich zu entlasten, indem sie weniger Kinder haben. Das ist nicht gerade eine schöne Erscheinung, weil Kinder haben und Kinder mit Kindern zusammenleben ist ja etwas ganz Wichtiges, auch bezüglich Lebenserfüllung und Qualität. Also keine schöne Entwicklung, aber eben eine wirkliche Entwicklung. Und es geht noch, oder? Man kann, wenn man überlastet wird, auf Kinder verzichten. Aber man kann nicht die pflegebedürftigen Erwachsenen eliminieren. Die sind schon da. Also wenn man das überträgt auf die Pflegebedürftigkeit, wie wir sie heute diskutieren, dann würde man sagen, hier wird wahrscheinlich der Effekt sein, dass bestimmte Menschen im familiären System extrem belastet sind. Und dass die Solidarität in diesem familiären System auch sehr, sehr belastet ist. Dass zum Beispiel die sich dann nicht kümmern, völlig verschwinden und gar nicht mehr verfügbar sind. Das sind auch Beobachtungen, die man wirklich macht. Also das ist quasi eine Negativbestätigung der Aussage, man kann nicht nicht pflegen. Man kann sich nicht nicht kümmern. Das geht nicht. Jetzt das dänische Modell. Was ist hier speziell? Zunächst einmal ist sehr interessant zu wissen, dass das alles begonnen hat, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, mit genau denselben Diskussionen, die wir heute Morgen geführt haben. Es ist irgendwie zu teuer und es stimmt gar nicht, wir haben gar nicht mehr die richtigen Versorgungssysteme. Dänemark war in dieser Zeit wirklich auch wirtschaftlich das erste Mal in einer tieferen Krise und das hat eine Grundsatzdiskussion ausgelöst. Und als Ergebnis dieser Grundsatzdiskussion hat man Pilotprojekte gefördert und es gibt eine Gemeinde, die ist sehr bekannt in Dänemark, die heißt Skævinge, 5000 Einwohnerinnen und Einwohner, die hat ein Pilotprojekt gemacht. Ein Pilotprojekt und dieses Pilotprojekt war so erfolgreich, dass die Dänen gesagt haben, das generalisieren wir. So machen wir es überall. Und das sind die Kerncharakteristika dieses Modells. Erstens, die aufsuchende Pflegebetreuung Alltagshilfe als Verbundaufgabe wird massiv verstärkt. Wir gehen zu den Leuten hin. Also bei uns wäre das die Spitex. Wobei eine Spitex, das ist wichtig, die weiter gedacht ist als nur Pflege plus Betreuung. Da ist dann eben auch integriert, beispielsweise Physiotherapie und Ergotherapie, und zwar sehr direkt, nicht erst über 100 Umwege. Das ist dann das zweite Merkmal, also flächendeckende 24-Stunden-Dienste ist dann natürlich sehr wichtig. Wenn man das wirklich machen will und ernsthaft zu den Leuten hintragen will, dann geht das nicht, wenn man sich da auf zwischen 8 morgens und 5 Uhr abends. Das funktioniert nicht, es braucht 24-Stunden-Dienste. Dann haben sie gesagt, wir integrieren das in kommunalen Diensten. Und zwar integrieren wir es mit Sozialdiensten, mit Prävention, mit ambulanter ärztlicher Versorgung, mit Physio- und Ergotherapie, Pflegebetreuung, Alltagshilfe, all das wird zusammengenommen und die stationäre Versorgung wird auch einbezogen. Also es gibt nicht dieses Ambulante und dann gibt es noch das Pflegeheim, sondern Pflegeheim, stationäre Pflegeeinrichtungen sind so stark eingebunden, dass das oftmals dieselben Personen sind, die im Pflegeheim arbeiten oder dann in der ambulanten Versorgung. Was sehr wichtig ist bei diesen Übertritten und Krisensituationen, dass das eben nicht zu diesen Brüchen kommt. Ich bin viel zu Hause und da bin ich in einem völlig anderen System und noch in einer Krise und alles ganz andere Leute sondern dass hier teilweise dieselbe Personen wieder verfügbar sind für die Unterstützung. Dann haben Sie etwas Wichtiges gesagt, etwas sehr Provokatives. Sie haben das damals radikal formuliert, wir wollen alle Pflegeheime abschaffen. Das ist sehr radikal formuliert und so haben Sie es auch nicht realisiert, aber die Richtung ist klar. Sie haben gesagt, wir wollen weg von einem institutionellen Versorgungsdenken hin zu einem Denken, was brauchen und möchten die Leute. Und Sie haben gesagt, wir wollen so wenig Pflegeheimplätze wie möglich und so viel betreutes Wohnen wie möglich. Das also weitgehend ersetzen, die Pflegeheimsituation durch eine Situation des betreuten Wohnens. Sie haben dann auch Standards definiert, die eingehalten werden müssen. Ich glaube, es geht um 35 Quadratmeter Wohnfläche und solche Geschichten, damit eben betreutes Wohnen auch geltend gemacht werden kann, beispielsweise auch von privaten Anbietern, dass das in die Unterstützungs-, das Framework, in das Rahmenwerk für Unterstützungsleistungen einbezogen wird. Dann haben Sie gesagt, wir wollen ein flächendeckendes Angebot für aufsuchende Prävention. Und das ist jetzt nicht nur ärztliche oder nicht einmal vor allem ärztliche Prävention, sondern das ist pflegerische Gesamtsicht, das ist häufig dann auch sehr rasch eine Auslöser für eine ergotherapeutische Sache und so weiter. Und das nutzen 26% der Personen über 75 Jahren. Das können alle in Anspruch, müssen nicht, aber jede Person über 75 Jahre in Dänemark kann das zweimal im Jahr beanspruchen. Ich kann sagen, ich möchte gerne einen solchen Besuch. Auch wenn ich noch überhaupt nichts habe, ich möchte einfach gerne mal mit jemandem sprechen, der meine Situation beurteilen kann und vielleicht auch schon frühzeitig erkennt, hier wäre etwas Gefährliches oder da wäre es gut, wenn Sie und so weiter. Und dann haben Sie ein grundsätzliches Prinzip in der Gesundheitsversorgung. Sie sagen, wir machen immer, wenn das gleichwertig ist, immer zuerst das wenig Invasive. Also nicht, wenn wir zum Beispiel Krampfadern haben, dann so lange wie irgendwie möglich konventionell behandeln, mobilisieren, bevor es dann zu einer Operation kommt. Und dann, die Leistungen sind staatlich finanziert und werden auch zu einem hohen Anteil staatlich erbracht. Das ist das dänische Modell. Was hat das für Wirkungen gehabt? Sie haben das wirklich mit Überzeugung angepackt und schon nach wenigen Jahren, 1985 ist das so in Gang gesetzt worden, nach 14 Jahren sind die Pflegeplätze in den Pflegeheimen von rund 50.000 auf etwas mehr als 31.000 Plätzen zurück, bei 5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Also das ist etwa die Hälfte der Schweiz. Die Schweiz ist nicht ganz, aber 1,7 mal größer, also die Relationen einfach zu sehen. Deutlicher Rückgang der Plätze in Alten- und Pflegeheimen und ein massiver Anstieg hier der speziell angepassten Wohnformen, also des betreuten Wohnens. Massiver Anstieg. Und dann noch die geschützten Wohnformen dazwischen, das sind so Pflegegruppen, Einrichtungen, in denen eben 24 Stunden auf 24 Stunden professionelles Personal verfügbar ist. Und das ist weitergegangen, also man hat uns gesagt, heute gäbe es in Dänemark etwa noch 6.000 Pflegeheimplätze. Das habe ich auch schon erwähnt, Dänemark setzt sehr stark auf gute öffentliche Einrichtungen. Hier ist Dänemark, auch eine Darstellung von Cornelia Heinze. Vergleichbar Deutschland und der Schweiz ist es nicht so stark wie in Deutschland, aber der Trend ist derselbe in der Schweiz. Eine massive Zunahme von privaten Anbietern und ein Rückgang von öffentlichen Angeboten, was die ganze Integration und so weiter sehr erschwert. Auch wieder das Beispiel von heute Morgen, das sehr anschauliche Beispiel. Je mehr Player im Spiel sind, umso schwieriger wird es, die Sache auch in einem Gefüge zusammenzubringen. Und von diesen privaten Anbietern sind dann noch viele gemeinnützig. Also in Dänemark ist wirklich der Schwerpunkt, ist bei öffentlicher, nicht profitorientierter Versorgung. Man hat dann das Projekt Stemminge natürlich evaluiert, sorgfältig evaluiert und jetzt kommen einige Effekte zum Tragen, die eben sehr, sehr interessant sind. Die subjektive Zufriedenheit mit der Gesundheit der Betroffenen ist deutlich angestiegen. Das ist erfreulich. Der Gebrauch von Sedativa ist massiv zurückgegangen, hat sich mehr als halbiert. Und das ist scheinbar so eine Nebensache, aber es ist eben ein sehr, sehr wichtiger Indikator, weil wir alle wissen, in schlechten Betreuungssituationen ist der Griff zu sedativ als sehr häufig, wird sehr häufig, geht man in die Richtung. Und wenn dieser Gebrauch zurückgeht, ist das wohl ein sehr, sehr interessanter Indikator. Allgemein übrigens Reduktion des Medikamentenverbrauchs. Krankeneinweisungsrate um 25% zurück, das ist da eine gute Botschaft dann auch für den Kanton Watt, weil das ist da auch eine wichtige Idee, mit diesen Problemstellungen zu arbeiten und eben bei Spitaleinweisungen Gelder verfügbar zu bekommen, die man dann in die Langzeitpflege investieren kann. Verweildauer im Krankenhaus auch deutlich rückgängig. Und Kosten, das habe ich schon erwähnt, oder? Vorher war es Dämmenge, hatte auch ein bisschen Problemdrucks, war die teuerste Gemeinde, die haben am meisten Geld pro Kopf der Bevölkerung ausgegeben für die Betatenunterstützung. Heute sind sie, oder damals, das ist 1998, sind sie ins Mittelfeld zurück innerhalb der dänischen Gesellschaft. Ich möchte das noch einmal unterstreichen mit dieser Geschichte, jetzt muss ich mal schauen, ob ich zeitlich stehen.
Noch vier Minuten.
Dänemark, das ist der Aufwand, den die Länder betreiben für Pharmazeutika, also für Medikamente. Wir haben die USA, das wissen wir alle, die sind Spitzenreiter. Und die Schweiz ist auch in der Spitzengruppe mit etwa $678 sind das, glaube ich, das ist OECD-Material, pro Jahr und Person. Und Dänemark 240. Das ist doch sehr, sehr erstaunlich und eben meines Erachtens hat das einen... Ich vermute einen starken Zusammenhang mit dem, was wir heute anschauen mit der Langzeitpflege und Betreuung. Nun etwas ebenfalls sehr Wichtiges, das ist die Zufriedenheit mit dem Familienleben. Warum ist das so wichtig? Von rechts wird ja häufig argumentiert gegen die Verstaatlichung der Kinderbetreuung und die Verstaatlichung der Pflege und wir müssen wieder die Familien beleben und alle diese Geschichten. Und dann wird suggeriert, unterstellt, dass die Familien die besten und menschlichsten Systeme sind, die es auf der Welt überhaupt gibt und die darf man auf keinen Fall schwächen und die Casebee ist ein Terrorsystem und so weiter. Und man unterstellt, dass die Familien viel, viel glücklicher sind, wenn der Staat sich zurückzieht. In Wirklichkeit ist genau das andere der Fall. Die nordischen Länder hier haben Zufriedenheitswerte mit dem Familienleben, die deutlich über denjenigen beispielsweise des südlichen Europas liegen. Das sind so drei Zeiträume in der Zahl, aber es geht um die Grundtendenzen. Ich habe das auch nicht in größerer Differenzierung jetzt gefunden. Ich kann mich aber erinnern an eine Studie, die ich dummerweise nicht mehr finde, in der das detailliert nachgewiesen wird, dass in Systemen, in denen eine gute Care-Versorgung öffentlich verfügbar ist, dass auch die Angehörigen und die Bekannten viel besser verfügbar bleiben. Und es leuchtet ein, wenn ich kann zu Kollegin X gehen und weiß, ich bin dann nicht mit jemandem konfrontiert, der im totalen Elend ist und zu wenig Pflege bekommt und ich habe dann nicht den Druck, eigentlich müsste ich gerade mal einen halben Tag den Haushalt machen, sondern das gewährleistet. Ich kann also zu Kollegin B hingehen und mich mit ihrer Freundin bei einer Kasse Kaffee und mir wirklich anhören, wie es ihr geht. Oder? Dieser Zusammenhang ist ziemlich einleuchtend und eben sehr wichtig. Schließlich noch einfach, um das Missverständnis auszuräumen, es wird ja oft noch gesagt, die nordischen Länder, die hätten eben wahnsinnige Probleme mit der Spitalversorgung und die würden da dann sehr sparen. Das hat eine Zeit lang gestimmt, aber das haben sie massiv korrigiert. Dänemark ist an bester Position heute, das ist das, was ich auch bei der OECD gefunden habe, das sind Hüftfrakturen. Wie lange dauert es, bis die Menschen im Spital operiert werden? In Dänemark dauert es am wenigsten lang von allen verglichenen Ländern. Die haben eine sehr gute, mittlerweile auch stationäre Versorgung. Ja, und das Interessante ist wiederum, das sind wir bei der Schlussbetrachtung, Kosten pro, also im Vergleich zu den Gesamt-BIP-Kostenanteil am Bruttoinlandprodukt, das ist ja die maßgebende Größe, da ist die Schweiz hier irgendwo, finden wir die Schweiz, da ist sie mit 11,1% und Dänemark ist hier irgendwo,
links.
Da, 10,4%. Also ich würde sagen, gleiche Größenordnung. Es geht ja auch nicht darum, vor allem zu sparen, sondern es besser zu machen. Das ist ja die Kernidee. Und wenn man das dann noch im Einzelnen anschaut, eben die Schweiz bringt viel mehr Mittel auf für das Kurative und weniger für die Pflege- und Langzeitbetreuung. Hier die Zahlen, Dänemark mit 5.722 Euro im Jahr 2009 für jede Person über 65, die Schweiz nicht mal halb so viel. Öffentliche Gelder, hier eingerechnet Sozialversicherungen, Steuern und auch die Krankenversicherung. Also das, der, eben der Anteil der privat erbrachten Leistungen in der
das lasse ich jetzt weg.
Das Fazit, gute öffentliche Care-Dienste scheinen etwas ganz Zentrales zu sein. Das als gesellschaftliche, solidarische Aufgabe aufzufassen und auch auszugestalten, scheint sehr wichtig zu sein. Einen umfassenden Pflegebegriff zu realisieren, bei dem nicht nur die Betreuung dazugehört, sondern auch die Alltagsunterstützung. Das ist ja dann noch einmal eine Schnittstelle, die kaum einzuhalten ist. Was ist jetzt Alltagsunterstützung und was Betreuung? Das auseinander zu dividieren, auch da ist es nicht gut, wenn man das macht. Sie schließen das alles ein. Eine flexible Abstimmung auf die individuellen Bedürfnisse ist sehr wichtig. Das scheint mir auch ganz entscheidend zu sein, dass wirklich hingeschaut wird bei jeder einzelnen Person, was braucht sie wirklich, das dann aber in hoher Integration erbracht wird und dadurch ein tragendes System entsteht, bei dem man vielleicht schon gar nicht mehr über Prävention sprechen muss, weil es so selbstverständlich geworden ist, dass das eine ganz entscheidende Sicht ist. Das ist dann nicht teurer, sondern besser und wohl eben insgesamt auch günstiger. Und vielleicht noch ein letztes Wort, es ist auch nicht ganz zufällig, dass hier so viele Frauen auch heute hier sind. Die Sache liegt eben immer noch stark bei den Frauen und für aus frauenpolitischer, genderpolitischer Sicht scheint uns das auch ganz wichtig zu sein. So, besten Dank fürs Interesse.